herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Wir haben heute mal wieder eine pickepackevolle Sendung, zum Beispiel mit den Rückblicken auf die Spiele gegen Kiel und Hannover. Wir haben einen exklusiven Live-Bericht aus dem Stadion von unserem Hörer Jan, den wir hier hineinschneiden werden. Und dann werden wir natürlich auch wieder auf den Helge der Woche schauen. Da gab es ja einiges, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, auch insgesamt rund um den Verein. Und wie beim letzten Mal schon angekündigt, wollen wir uns auch in diesem Jahr, in dieser Folge, dem Frauenfußball etwas widmen, wo Erzgebirge Aue denn hier steht. Ja, wenn wir uns die letzten zwei Spiele anschauen, kann man sagen, zwei Spiele, zwei Punkte. Positiv ausgedrückt, wir sind ungeschlagen in den letzten zwei Wochen gewesen. Negativ ausgedrückt, wir hätten auch zweimal gewinnen können, beziehungsweise wir sind zwei Wochen sieglos geblieben. Tobias, was würdest du sagen? Positiv, wir sind ungeschlagen geblieben oder negativ, wir sind sieglos geblieben?
Wenn man sich die Gegner anguckt, kann man eher sagen, das Glas ist eher halb voll als halb leer. Also zwar war Kiel seit der 15. Minute irgendwie in Rückstand oder beziehungsweise ein Mann weniger durch die rote Karte von Neumann, aber letztlich gesehen ist Kiel eine richtig, richtig starke Mannschaft. Natürlich super schade, dass irgendwie Krüger in der 5. Minute das 2:0 nicht macht, aber man muss einfach auch Kiel, insbesondere ihrem Torhüter sowie auch den beiden Innenverteidigern Teska und Wahl, gerade auch für die zweite Halbzeit ganz, ganz großen Tribut zollen. Was sie da alles wegverteidigt haben, das ist großartig. Aber wisst ihr, wem ich auch noch Tribut zolle? Den Krüger. Nach 100 Sekunden macht er über eine herrliche Kombination, über 8 Stationen, ein Hackentor. Und da sagt man immer, Aue kann nur rustikal. Nein, Aue kann auch Krüger. Und letztlich gesehen, in der 9. Minute der 1:1 durch Serra, das ist blöd gelaufen. Da hatte dem zuvor viel zu viel Platz und Breitkopf kam einfach einen Schritt zu spät. Und in der ersten Halbzeit hätte Aue das 2:1 fast machen müssen. Aber es sollte einfach nicht sein und wir haben trotzdem gegen einen richtig starken Gegner ein 1:1 geholt.
Martin, siehst du das genauso?
Ich sehe das eigentlich ziemlich anders. Und zwar, man muss eigentlich locker 2 oder 3:0 da führen. Alleine die Chancen, die Krüger und Testroth hatten, die Führung zu erhöhen, muss man nutzen. Und ich finde, ein Punkt ist eigentlich viel zu wenig, vor allen Dingen dann auch noch mit 75 Minuten in Überzahl. Ich gebe dir allerdings recht, dass das spielerisch schon auch sehr ansehnlich war über viele Strecken. Und ich sehe da auch eine spielerische Entwicklung, was ich ja in den letzten Folgen hier mal sehr beklagt hatte, dass dieser Mauerfußball uns nicht weiterhilft. Und das war schon deutlich mehr Zug nach vorne, Zug zum Tor. Und ja, am Ende, ja, man kann damit zufrieden sein, weil der Gegner schon auch stark ist. Aber ich finde, es sollte auch unser Anspruch sein, so ein Spiel zu gewinnen.
Dem kann ich auch so ein bisschen folgen. Also ich war auch so ein bisschen zwiegespalten am Ende des Spiels. Ja, im Endeffekt war ich dann doch aber froh auch über den einen Punkt. Und da bin ich dann auch eher bei Tobias, der dann auch sagt, das ist schon ein starker Gegner. Also Holstein Kiel ist schon jemand, wo man im Zweifel vor dem Spiel mit einem Punkt zufrieden gewesen wäre. Klar, wenn man 75 Minuten dann gegen 10 Mann nur spielt, erwartet man dann entsprechend auch einen Heimsieg, aber nichtsdestotrotz, wir spielen halt gegen Kiel und im Zweifel hat Kiel dann einfach den Stürmer von weggelassen und hatten ja dann auch relativ wenig Offensivaktionen, wobei diese hatten dann wirklich auch gefährlich waren, also im schlimmsten Fall verlierst du dieses Spiel sogar und ja, dann hast du als Erzgebirge Aue vielleicht auch nicht die Möglichkeiten, durch eine eng gestaffelte Abwehr da irgendwie Chancen zu kreieren. Die eine oder andere gab es dann ja noch, aber wirklich gerade so im Verlauf der zweiten Halbzeit haben sich dann, glaube ich, auch beide auch mit dem Unentschieden zufriedengestellt und das war am Ende auch ich, weil ich dann auch sage, vor dem Spiel wäre man mit einem Punkt zufrieden gewesen und gegen Kiel werden viele noch verlieren, sodass das eigentlich für mich ein gewonnener Punkt ist. Wobei, wie du Martin gesagt hast, wenn man in der ersten 10 Minuten, Viertelstunde da seine Chancen genutzt hätte, auch viel höher führen können. Auf der anderen Seite du haust auch nicht jede Chance dann rein. Ja? Deswegen ist es für mich auch okay, einen Punkt gegen Kiel zu holen. Ich glaube auch offensiv, die Reinnahme von Baumgart war, glaube ich, eine gute Idee, eine gute Sache. Wo ich immer noch, und das hat man auch beim Gegentor gesehen, eher mit offenen Augen dastehe, ist so die Abwehr, die hat man mal wieder umgestellt. Also statt Kagutalua in der Mitte hat man jetzt Samson aufgestellt, den man wiederum jetzt im nächsten Spiel gegen Hannover dann auch wieder nicht hinten in die Mitte gestellt hat, sondern schon wieder jemand anderen. Also ich glaube, da ist aktuell diese Hintermannschaft einfach noch in der Findungsphase. Wie habt ihr so die Abwehrleistung gegen Kiel gesehen?
Also ich würde auch noch ergänzen, jetzt gar nicht zur Abwehr, sondern man hatte ja auch mit Alexander Mühling, hatte Kiel ja noch die Chance, auch das 1-2 zu erzielen in der 71. Minute. Also man ist dann ja auch noch am Ende nochmal ziemlich unter Druck geraten bei dem Spiel. Ich würde sagen, die Abwehrleistung, ja, die war schon auch besser als in den Spielen davor. Mhm. Ja, also mir fehlt da hinten die Konstanz. Also es ja, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber man hat schon immer das Gefühl, wir haben jetzt relativ hüftsteife Verteidiger. Ich weiß gar nicht, vom 1-1, wer da geschlafen hatte, helft mir auf die Sprünge.
Also, ich glaube Gonter
wieder, ne? Also ja, es war ja, auch so, ja. das hat mich auch an täglich grüßt das Murmeltier ein bisschen erinnert. Also ist schon gut, dass Breitkreuz spielt oder jetzt halt gespielt hatte gegen Kiel, aber ja, Gonter ist einfach zu langsam für die Liga. Ja.
Mittlerweile.
Ich glaube, das war dann halt auch gut, dass die Offensivkraft von Kiel dann einfach so nicht da war, sonst wären wir wahrscheinlich noch mehr in Bedrängnis hinten drin gekommen. Wie gesagt, auch unterm Strich bin ich grundsätzlich zufrieden mit dem Unentschieden.
Genau.
Und glücklicherweise haben wir sogar mit unserem Hörer Jan jemanden gefunden, der beim Kiel-Spiel im Stadion war. Er war so nett und hat uns in einer Audionachricht sein Stadionerlebnis beschrieben, das wir jetzt gerne mit euch teilen wollen. Im ersten Teil beschreibt er zum Beispiel, wie er überhaupt an Tickets kam.
Glück auf, Podcaster. Ja, ich war nun einer der 500 Glücklichen, die am letzten Samstag unser Heimspiel unseres FCE gegen die Störche aus Kiel verfolgen konnte. Und zwar in unserem wunderschönen Erzgebirgsstadion. Im Sommer, gleich nach der Bekanntgabe der zulässigen Besucherzahlen, habe ich gleich meine Abokarte mir besorgt. Und ich fand es eigentlich auch eine gute Regelung, die man da getroffen hat, indem man die letztjährigen Abokartenbesitzer bevorrechtigt behandelt hat und dann entsprechend auf Mitglieder den Rest noch aufgeteilt. Und im freien Verkauf ging, glaube ich, überhaupt nichts mehr. Ich war sehr gespannt darauf, wie wohl so ein leeres und stilles Stadion auf mich wirken würde. Wenngleich ich sagen muss, ich hatte von vornherein eigentlich eher positive Gefühle, weil ich es auch immer wie als Privileg empfunden habe, wenn man unter wenigen Zuschauern sozusagen auserwählt ist, um dort die Mannschaft entsprechend zu unterstützen und ins Stadion zu dürfen. Die Anreise zum Stadion war schon mal sehr angenehm. Parken konnte ich relativ nah am Stadion und auch auf dem Weg dann hin zum Stadion war kaum Gedränge, wie man es sonst so kennt. Und trotzdem sehr angenehm, wenn man irgendwo dann Leute getroffen hat, dann waren die alle schön lila-weiß. Das war schon klasse. Und mir ist dann noch aufgefallen, oder war es zumindest mein Eindruck, wenn ich mich so im Nachhinein dran erinnern will, dass ich mir ist nicht bewusst, dass ich irgendwo mal Polizei gesehen hätte an dem Tag. Am Block angekommen, musste ich dann natürlich feststellen, dass nur ein Einlass aktiv war und entsprechend stand auch eine Schlange davor mit Leuten, die relativ einzeln gestanden sind, also das war schon mal gut. Oder kleine Gruppen zusammen, maximal kleinere Gruppen. Mit einem Abstand, würde ich mal sagen, 1 bis 1,50 Meter in dem Bereich. Aber zumindest hatten sie dort dann auch alle spätestens dort ihre Maske auf. Hinter Schlange stehend bin ich dann doch ein bisschen unruhig geworden, weil ich habe gesehen, dass also 95% der Leute, die um mich so rumstanden, alle so einen A4-Zettel in der Hand halten. Dachte ich noch, haben die sich jetzt ein Ticket gedruckt? Geht das überhaupt? Ich dachte, es werden nur Abokarten vergeben, bis ich dann vor dem Einlassordner stand. Da kam es mir schon entgegen. Und dein Fragebogen! Ich wusste nichts davon, sollte angeblich auf der Homepage gestanden haben. Wahrscheinlich habe ich es übersehen. Naja, ich konnte meinen Gesundheitsfragebogen dann doch noch vor Ort ausfüllen und dann war ich auch schon drin. Erste Aktion im Block dann, natürlich Verpflegung. Und da musste ich leider auch wieder feststellen, auch nur eine Bedienstelle. Auch wieder entsprechend Schlange davor, was natürlich dann auch entsprechend zu Zeitverzögerung geführt hat, was wirklich auch lange gedauert hat.
Na, das scheint ja alles ganz gesittet im Stadion zuzugehen. Spannend fand ich ja auch, dass bei dem Spiel überhaupt keine Polizei zu sehen war. Und merkt euch, wer ins Stadion will, vorher Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Okay, hören wir mal weiter, wie die Stimmung denn im Stadion war.
Und dann ging es auch schon los. Und die paar Fans, die wir jetzt im Stadion waren, die haben natürlich gesamtlich alles gegeben. Schön war, nebenbei gesagt, die kleine Fangruppierung, die dann da war, die hat dann, wenn es ein bisschen langweilig im Spiel war oder auch schon vorher zu Beginn, haben die mal den Fanbeauftragten derart abgefeiert, als der also gegenüber in der Kurve aufgetaucht ist. Das war recht lustig. Wie gesagt, die wenigen Fans, die jetzt da waren oder da sein konnten, die haben natürlich alles gegeben, um es so wie früher aussehen zu lassen und auch klingen zu lassen. Aus vollster Kehle ging es dann los mit den zwei gekreuzten Hämmern, dann die Aufstellung und das Steigerlied und nach dem Anpfiff oder bis nach dem Anpfiff dann immer noch Aue, Aue. Aber dann wurde es auch schon gleich ruhig im Stadion. Das war schon etwas befremdlich und verstörend. Es war so eine ungewohnte Energielosigkeit. So, als ob die Leute nur da sitzen und das Spiel konsumieren. Ich dachte dann so bei mir, das wird es wahrscheinlich sein, wenn die Fußballer immer mal betonen, dass sie jeden einzelnen Fan brauchen. Die wollen den Funken, der dann überspringt von den Rängen auf den Platz und die Energie mitnehmen. Persönlich finde ich ein bisschen mehr Ruhe im Stadion durchaus angenehm. Also, was ich festgestellt habe, man kann dann halt mit den Nachbarn sich besser austauschen und das Spiel ein bisschen kommentieren. Vielleicht auch mal was Fachliches diskutieren. Das würde ich als Positivum aus der erschreckenden Ruhe ziehen. Dass man in der Situation, wie sie jetzt dort war, ein bisschen mehr O-Ton vom Platz oder von der Bank bekommt, das hat sich nicht bestätigt. Also das war ein Trugschluss. Dafür sind dann die Mikros vom Fernsehen doch ein bisschen tauglicher. Durch die relative Ruhe gab das bei mir doch schon ein bisschen ein Gefühl, auch ein bisschen näher an der Mannschaft dran zu sein. Und offenbar ging das einigen Fans so. Daher erkläre ich mir so, dass das allgemein so ein bisschen eine entspannte Atmosphäre und eine gelassene Atmosphäre da im Stadion war. Zum Glück war ja die erste Ruhephase nicht sehr lang. Also sprich genau 2 Minuten. Zweite Minute schon das erste Tor für Aue. Ein super Hackentrick vom Flo war grandios. Und das genau vor unserem Block. Spitze. Das schnelle Gegentor dann hat natürlich viel Party-Atmosphäre rausgenommen. In der zweiten Halbzeit konnte ich dann auch noch eine interessante Erfahrung machen. Bei einem vollen Stadion, wo dann viel Emotionalität dominiert, wäre man mit dem Spiel der zweiten Halbzeit recht schnell unzufrieden, glaube ich. Bei dem leeren Stadion schaut man das Spiel mit ein bisschen mehr Rationalität. Also man schaut sich die Taktik an, versucht dahinter zu steigen, versucht oder bekommt auch ein paar Abstimmungen so in der Mannschaft mit. Ich konnte dort gut beobachten, wie es die Mannschaft versucht hat, die gegnerische Abwehr irgendwie zu knacken und noch ein Tor zu erzielen. Also wie heißt es so schön, man konnte das Bemühen erkennen, aber es wird auch offensichtlich, dass wir da eindeutig spielerische Defizite haben. Und uns fehlt halt irgendwie auch mal ein Mann im Mittelfeld, der da ein bisschen Inspiration entwickelt oder Ideen zeigt. Also ich habe schon mitgelitten und mitgefühlt mit den Jungs. Aber am Ende muss man doch konstatieren, wenn man 70 Minuten in Überzahl spielt, dann muss es einer Profimannschaft gelingen, einfach mal so ein Tor zu erzwingen. So gesehen war es dann doch eher gefühlt ein Verlust von 2 Punkten. Aber auch hier dann wieder positiv. Ich brauchte nicht lange nach dem Spiel, um meine Emotionalität, die ich sonst immer da beitrage, runterzufahren und konnte dann relativ zufrieden ins Restwochenende gehen. Ich nehme aus dem Stadionbesuch viele positive Eindrücke mit, aber die fehlende Emotionalität bei einem vollen Stadion können diese positiven Eindrücke einfach nicht wettmachen. In der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ins Stadion sage ich an der Stelle Glück auf.
Ja, vielen lieben Dank, Jan, dass du mit uns dein Stadionerlebnis geteilt hast. Es gibt sicherlich viele, die jetzt etwas neidisch sind, aber wir schließen uns einfach mal an. Hoffentlich stehen wir bald wieder gemeinsam im Stadion. Und am Ende des Spiels sind wir auf Platz 10 dann hineingegangen, beziehungsweise haben die den Spieltag dann abgeschlossen. Komplett ausgeglichen, 6 Spiele bis dahin, 2 Siege, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden, 8 Punkte macht das. Damit kann man ja auch erstmal zufrieden sein. Gesicherter Mittelfeldplatz, wobei jetzt am Anfang ist es dann deutlich nochmal ziemlich eng alles zusammen. Kiel als unser Gegner an dem Spieltag ist damit mit dem Punktgewinn auf Platz 3 geklettert mit 11 Punkten. Und ich bin ja auch relativ sicher, dass sie da auch zwischen irgendwie Platz 2 und 5 irgendwo am Ende auch hineinkommen. Deswegen, unterm Strich bin ich zufrieden damit. Bevor wir dann zum nächsten Spiel kommen, wir nehmen ja wieder Sonntagabend auf. Gestern war das Spiel in Hannover gegen 96. Ist in der Woche noch etwas passiert, was mich ziemlich überrascht hat, und zwar positiv überrascht hat, nämlich der Verein hat gepostet, Helge Leonhardt hat gepostet, dass Florian Krüger seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Martin, denkst du, du kannst in ein paar Jahren noch zurückdenken an diesen Moment, wo du diese Nachricht bekommen hast, wo du da warst?
Ja, ich hatte Urlaub, und habe mir die US-Wahl angeguckt. Nein, also ich denke, dass man sollte sich da auch keine Illusionen machen. Er wird trotzdem immer noch umworben sein. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass er bei einem Abstieg wahrscheinlich auch eine Ausstiegsklausel hat oder gar keinen Vertrag mehr. Also das sehe ich so ein bisschen als Problem. Es ist natürlich ein sehr schönes Signal, dass er jetzt verlängert und dass man den besten Spieler, den man hat halten kann, auch als U21-Nationalspieler. Aber es ändert ja nichts daran, dass die Mannschaft auch seit Jahren überaltert. Also das war ja jetzt auch gegen Bochum, das hatte ja Max auch rausgesucht, die allerälteste Auer-Mannschaft in der Zweitliga-Geschichte, und wir seit Jahren halt von einem Stamm an Spielern leben, der immer älter wird.
Weil das, also jetzt meine Theorie, natürlich auch so dem System geschuldet ist, dass du halt die jungen, guten Spieler, die du wirklich im Verein hast, dann eher nochmal abgibst oder abgeben musst. Also sei es jetzt ein Nikolai Rapp, ein Köpke, der dann einfach geht, andere Spieler, die dann einfach zu höheren oder besseren Vereinen gehen. Und die Älteren, die dann zwar vielleicht auch Leistungsträger sind, die behältst du halt im Verein, weil die im Zweifel auch nicht mehr so die Nachfrage am Markt haben. Aber also mich hat es sehr, sehr positiv überrascht. Ich war ja immer so ein Vertreter davon, warum sollte denn Florian Krüger einen neuen Vertrag unterschreiben? Also was könnte er für ein Interesse haben? Und ich habe nicht gelten lassen, so dieses, er ist dem Verein etwas schuldig oder möchte dem Verein etwas zurückgegeben. So wird es ja jetzt verkauft. Deswegen, super happy und Respekt an Helge Leonhardt und alle, die den Deal irgendwie eingeplant und durchgeführt haben. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wahrscheinlich du, Tobias, auch nicht, oder?
Gar nicht. Also ich habe mir das dann nochmal länger überlegt, was das ja eigentlich auch für Aue bedeutet. Ich vermute einfach mal, dass Florian Krüger gegen einen gewissen Betrag X einfach auch den Verein verlassen kann. Also dass man praktisch sagt, okay, kommt hier jemand her, gibt uns 1,5 oder 2 Millionen Euro, dann kannst du gehen, weil anders kannst du ihn eigentlich praktisch nie halten. Was ich aber glaube, ist, dass Aue mittlerweile überaus attraktiv für deutsche Talente ist. Also gerade wenn man sich so Leute anguckt, wie zum Beispiel Köpke, wie Ioa, wie Suku oder so. Das sind ja Leute, die ja vorher teilweise auf dem Abstellgleis waren, aber hier einen richtig großen Sprung gemacht haben in ihre Entwicklung und dann nochmal zu anderen Vereinen gegangen sind. Also Ioa, und der jetzt in der ersten Liga spielt, auch wenn er gerade krank ist. Suku, der jetzt in der ersten Liga spielt mit Bielefeld. Köpke, der auch die Chance hatte, in der ersten Liga zu spielen. Und ich glaube, das spricht sich einfach auch ein Stück weit rum im deutschen Fußball, dass man als Jugendspieler oder als junger Spieler in Aue mit einem gewissen Talent, gerade im Sturm, wenn man schnell ist, wenn man wendig ist, einfach auch super gute Chancen hat. Oder zum Beispiel, das ist auch kein Deutscher, könnt ihr euch noch an Bobby Wood erinnern? Bobby Wood, der...
Ja, Nationalspieler dann ja auch geworden.
Richtig, genau. Und er war ja auch auf dem Abstellgleis und hat in Aue nochmal einen großen Sprung gemacht und ist dann zum HSV gewechselt. Also das spricht auch sehr für die gute Arbeit, die in Aue geleistet wird, auch mit jungen Spielern. Es schaffen zwar nicht alle, aber es schaffen in den letzten Jahren immer mehr. Und ich sehe das eigentlich total positiv. Er hat verlängert. Das beendet erstmal Spekulation, und wenn er geht, wird er dem Verein viel Geld einbringen, denn, wenn ich mich recht erinnere, der Vertrag wäre am 30.06.21 ausgelaufen. dann wäre er weg gewesen und wir hätten gar nichts gesehen. Und so wird er uns jetzt ordentlich was bringen und wird uns deswegen einfach auch kurz- und mittelfristig noch sehr viel Freude machen.
Ich denke auch, dass die Konditionen da schon problematisch sein könnten, weil wie du das angedeutet hast, dass er wirklich vielleicht eine Ausstiegsklausel hat oder bei Abstieg abschlussfrei gehen kann. Aber es ist immer noch besser, als den Vertrag einfach auslaufen zu lassen. Also so sehe ich das dann.
Ja, weil einfach so die Konstellation war und ich genau mit dieser Konstellation dann einfach gerechnet hätte, überrascht es mich halt umso mehr und umso positiver, dass sich dann beide Seiten und natürlich auch eher die Seite von Florian Krüger dazu entschieden haben, hier nochmal dieses Zeichen zu setzen. Ich glaube, wir haben auch bei unseren Saisonwetten von unseren Hörerinnen und Hörern auch die Wette drin, Florian Krüger wechselt. Ich glaube, vor dem 31.05. oder vor dem 1.06.2021. Ich würde fast sogar auch jetzt immer noch wetten eingehen, dass er in der Sommerpause im nächsten Jahr dann zu einem anderen Verein wechselt. Aber genau jetzt mit dem großen Unterschied, dass wir dann Geld bekommen. Und sei es eben auch nur eine schon jetzt festgeschriebene Ablösesumme, die, gehe ich mal von aus, auch jetzt keine geringe Ablösesumme sein kann. Wenn man sich die Daten von ihm aktuell anschaut, vom letzten Jahr anschaut und natürlich diese große Stempel Nationalspieler auf ihn hängt, das ist schon toll. Ja, ich glaube, genau, du, Tobias, hast es ja auch gesagt, da werden wir in diesem Jahr hoffentlich noch bis zum Ende der Saison Freude mit ihm haben. Ja, Thema Saison. Die Saison ging weiter jetzt an diesem Wochenende mit unserem Auswärtsspiel bei Hannover 96. Da hatte ich ja auch jetzt eher wieder positive Erwartungen, dass wir da nichts holen können. Hannover, glaube ich, also in den ersten vier Spielen mit vier Heimsiegen rausgegangen. Schon sehr, sehr heimstark. Dazu kam noch etwas die Änderung in der Aufstellung, dass Breitkreuz, der eigentlich wieder in der Innenverteidigung spielen sollte, kurzfristig ausgefallen ist und dann ersetzt wurde. Im Endeffekt in 0-0 rausgekommen. Martin, bist du damit zufrieden?
Ja, ich bin damit sehr zufrieden. Und zwar hatte ich eigentlich erwartet, dass man das Spiel verliert. Und ich glaube, wenn man auch die Expected Goal-Statistik sich anguckt, hätte es eigentlich 2-1 ausgehen müssen. Was ich daran auch sehen kann, also an den statistischen Daten, dass es eben kein reines Mauern war. Also man hat sich nicht einfach nur hinten reingestellt, sondern man hat oben auch zwei, drei gute Torchancen vorne rausgearbeitet. Mit Krüger und Testroth hatten im Schirm gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat mir dann auch vom Spielerischen gut gefallen, dass man den Kampf angenommen hat, aber auch versucht hat, eigene Chancen zu kreieren und dann auch Tore zu erzielen. Das war ja bei anderen Auswärtsspielen vorher überhaupt nicht der Fall. Und von daher sehe ich da eine sehr positive Entwicklung und bin auch mit dem Punkt sehr zufrieden.
Tobias, wie siehst du es?
Ich persönlich fand es auch ein richtig starkes Spiel von Aue. Die hatten richtig Biss, haben gut dagegen gehalten. Sie haben nicht schustermäßig gemauert, wie sie das sonst immer getan haben, sondern sie haben tatsächlich auch die Zweikämpfe gesucht. Natürlich muss man auch sagen, Aue war natürlich auch mit Fortuna im dicken Bunde, denn Duxch hatte vier riesige Chancen, hat keine davon gemacht. Und ich glaube, Haraguchi kurz vor Ende hat er da auch doch mal so den Tor parallel zur Torlinie geschickt und da ist auch glücklicherweise niemand rangekommen. Wie Martin schon sagte, wir haben uns eigene Chancen erspielt und wir hatten halt auch so ein, zwei Hochkaräter. Was ich richtig schade fand, dass Baumgart in der 84. Minute gelb-rot vom Platz musste, denn der hat ein richtig bockstarkes Spiel gemacht. Also ich finde, der hat seine Sache wirklich gut gemacht, hat seine Seite relativ dicht gehalten. Und was mich aber sehr gefreut hat, auch noch, dass Guitton Bousman seinen ersten Einsatz hatte. Und das heißt, er hat mir gesagt, das ist so unser französischer Patient. Aber er scheint jetzt wieder fit zu sein. Und er ist jetzt ja irgendwie wieder mit dabei und mit am Start und wird auch unsere Außenverteidigerposition qualitativ wirklich verstärken. Davon bin ich nach wie vor total überzeugt. Und alles in allem muss man sagen, Hannover hat gegen Aue den Sieg ausgerufen und sie haben nicht geliefert. Zum Teil aus ihrem eigenen Unvermögen, aber auch, weil Aue ihnen das Leben wirklich schwer gemacht hat. Ja, das muss man ganz klar so sagen.
Ich glaube, wir können, einige Spiele haben wir ja jetzt ja schon in diesem Jahr so kommentiert und wir hatten ja auch im Sommer so unsere erste Folge, wo wir die ganze Saison des letzten Jahres Revue passieren lassen haben. ich glaube, dieses Spiel sehen wir etwas zu positiv, wenn ich das mal sagen darf, weil ich glaube, wenn einfach Hannover ein bis zwei Tore mit ihren Riesenchancen macht, ist es ein typisches Auer-Auswärtsspiel und wir würden das genauso auch betiteln, weil dann im Zweifel auch wieder genau diese Themen kommen, wie wir haben wenig Offensivstärke nach vorn. Wenn der Gegner mal 1-2-0 führt, dann werden die auch eher ein bisschen defensiver stehen. Damit kommen wir nicht zurecht, gerade auswärts und so. Ich kann auch unterschreiben, ich fand es auch einen guten Auftritt. Ich glaube, wir hatten da ein anderes Standing, eine andere Haltung, wie wir ins Spiel gegangen sind, wie wir auch die Zweikämpfe angenommen haben, wie wir gekämpft haben. Das fand ich schon gut. Aber trotzdem muss ich hier leider noch mal etwas betonen, wir hatten echt auch viel Glück, dass sie einfach ihre Chancen nicht reingemacht haben. Und normalerweise verlierst du dann einfach auch dieses Spiel, was dann jetzt auch kein großer Beinbruch gewesen wäre, mit einer Niederlage aus Hannover wieder zurückzukommen. Deswegen würde ich das auch mal verbuchen als glücklicher Punkt. Ich glaube, das wird auch jeder hier unterschreiben und damit bin ich auch super happy damit. Aber ich glaube, mit diesem großen Glück, was wir hier gebraucht haben, um den Punkt mitzunehmen, müssen wir uns darauf einstellen oder müssen wir auch zufrieden sein. Können wir ja aber auch.
Ich würde dir da aber trotzdem widersprechen. Also dieses, es gab nach vorne keine Chancen. Also ich habe schon ein, zwei gute Chancen gezählt und ich habe in Bochum gar keine gute Chance mehr im Kopf. Also da gab es irgendwie einen fairen Schuss und da hat man auch 75 Minuten irgendwie 0-0 ermauert und dann halt das Türöffner-Tor kassiert und dann noch das zweite Tor. Also eigentlich mehr Bilderbuch kannst du ja gar nicht haben für einen Spielverlauf. Und natürlich hast du Glück, aber ohne Glück holst du bei so einem Gegner halt auch nichts. Also ja. Es gab diese Spiele halt jede Saison. Es gab auch das Unentschieden beim HSV vor anderthalb Jahren, wo das auch ein ähnlicher Spielverlauf war, wo natürlich der HSV mehr Chancen hat. Aber machen wir uns doch nichts vor, die Spielklasse ist halt einfach doch nochmal ein deutlicher Unterschied. Und gerade auswärts brauchst du halt auch dann ein bisschen Spielglück. Und ich gehe nochmal auf die Expected Goals zurück. Also Sky hat es angezeigt, Hannover hatte zwei Expected Goals und Aue halt auch eins. Also dann wäre das statistische Ergebnis irgendwie 2-1 gewesen und davon ist man ja gar nicht so weit entfernt. Also wenn sie jetzt 3-4-0 Expected Goals hätten, da würde ich auch sagen, ja, die Abwehr hat ganz schön gepennt, aber so schlimm ist es dann nicht und so viele Chancen hat dann auch ein normaler Gegner halt gegen dich.
Ich glaube schon. Und deswegen hatte ich ja nochmal betont, sie sind schon anders ins Spiel gegangen und das hat man schon im Spiel gemerkt, jetzt gerade auch im Beispiel zu den Bochum-Auswärtsspiel. Aber wir haben halt trotzdem noch auch, ich finde trotzdem große Chancen hinten den Hannoveranern hingelegt oder haben uns entsprechend so bewegt, dass sie diese großen Chancen hätten. Und da spreche ich dann auch noch nicht von, oder man kann man auch ansprechen, einzelne Aktionen, wo einfach Hannover durchgegangen ist auf den Außen und dann einfach auf Grundlage, dass sie einfach nicht flanken konnten oder einfach die Flanke relativ schlecht reinkam, dass wir auch da auf alle Fälle einfach Glück hatten, weil wenn du halt einmal in Hannover gerade in unserer Situation dann irgendwie zurückliegst, dann holst du halt einfach nichts. Aber ich glaube, wir können uns auf einigen, auf jeden Fall besserer Auftritt als die letzten Auswärtsauftritte unseres Vereins, auch mit offensiven Aktionen auf jeden Fall, also auch gerade Krüger da mit einer echt guten Chance in der ersten Halbzeit und so. Unterm Strich glaube ich, wir sind sehr zufrieden mit dem einen Punkt und können dann wieder auf die nächsten Spiele gucken. Auf eine Sache wollte ich nochmal euch hinweisen, beziehungsweise ob ihr da mehr wisst. Wir hatten nur 5 Feldspieler, die auf der Auswechselbank sich hingesetzt haben. Gut, dadurch, dass Knjatic, der übrigens auch, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat da hinten drin, zumal es auch nicht seine Position ist da hinten in der Dreier- oder Fünferkette, hatten wir dann nur 5 Wechselspieler. Für mich gefehlt hat zum Beispiel Samson war überhaupt nicht im Aufgebot. Bei Hochscheid und Hertel wusste man, da ist ja, also auf jeden Fall bei Hochscheid, eine Corona-Infektion irgendwie aktuell. Bei Hertel klang es auch so, weil das immer so im gleichen Atemzug genannt wurde. Aber auch ein Kakutalua war nicht im Kader und auch ein Majetschak war zum Beispiel nicht im Kader. Habt ihr da mehr Informationen, warum die gefehlt haben?
Samson war krank. Okay. Samson war krank und ich glaube bei Hertel und Hochschein hast du gerade gesagt und ich glaube Breitkreuz hatte sich verletzt und bei Kakutalua hatte der nicht auch eine leichte Blessur? Also ich bin mir nicht sicher. Also ich habe mich halt auch sehr gewundert. Und Aber tatsächlich haben die jetzt, glaube ich, nicht aus disziplinarischen Gründen oder so gefehlt, sondern einfach, weil sie einfach angeschlagen oder verletzt waren oder krank.
Ja, ich hatte mir die Pressekonferenz im Vorfeld angehört und da hatte ich, aber vielleicht habe ich es auch gehört, aber da habe ich jetzt nichts gehört, wenn Schuster immer über die über den Kader spricht, den er dann mitnimmt zum Spiel. Da hat er nur von Hochscheid und Hertel gesprochen, nicht von den anderen. Deswegen hat es mich einfach überrascht gestern, als ich die Namen nicht gelesen habe im Aufgebot.
Na, deswegen, ich habe übrigens schon mal geguckt, irgendwie, wir spielen ja als nächstes gegen Darmstadt und ich würde mal einen ganz kurzen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen. Da sind wir, glaube ich, gerade, Moment, es lädt, Platz 9 oder Platz 10. Moment, da sind wir, nee, genau, Platz 9. Platz 9. Wir haben nach sieben Spielen haben wir 9 Punkte, haben 2-3-2, das heißt 2 Siege, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen und ein Torverhältnis von 7-8 und 9 Punkte. Ich finde, das ist insofern ein bisschen schwierig, weil nämlich der FC Nürnberg, der hat nämlich auch 7 Punkte und ist aber auf Platz 16. Das bedeutet, ja,
oder auch St. Pauli, sorry Tobias, St. Pauli hat auch 7 und ist auf Platz 17, also Absteigerplatz. Genau. Also es sind zwei Punkte bis zum direkten Abstieg.
Genau, und gleichzeitig sind es aber 3 Punkte zum Relegationsplatz Aufstieg. Also wir sollten uns jetzt, glaube ich, hier nie sagen, also wir hatten, wie ich finde, hatten wir einen soliden Saisonstart, viel besser als manche andere. Aber wir sind trotzdem jetzt in so einer Position. Also die nächsten Wochen werden, glaube ich, auch darüber entscheiden, wo die Reise auch hingehen wird. Na, also für nächste Woche, da kommt der Darmstadt. Am 22.11. kommt der Darmstadt. Und gegen Darmstadt geht ja traditionell relativ wenig. Also ich habe mal wieder in unsere Statistiken geguckt. Wir haben 8 Spieler, haben 1 Sieg, 1 Unentschieden und 6 Niederlagen. Na, und dass wir einfach in den nächsten Wochen immer gut gucken müssen, dass wir weiterhin beständig punkten und vor allen Dingen, was du ja auch schon richtig sagtest, auch mal wieder dreifach punkten.
Ja. Also ich glaube auch gerade zu Hause, ne? Zu Hause gegen Darmstadt, die heute schon eine derbe Klatsche gegen Paderborn bekommen haben. Nikolai Rapp, unser alter Spieler, ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Also der wird nicht bei uns im Erzgebirge auflaufen können, was ich auch für uns ganz positiv finde, weil es ja, glaube ich, auch ein sehr guter Innenverteidiger ist. Aber ich finde auch, wir sollten mal wieder das Ziel aussprechen, das nächste Heimspiel sollte gewonnen werden. Gerade mit dem Blick auf die Tabelle, wo alles sehr, sehr eng zusammen ist.
Na? Und ich glaube, dass der Darmstadt ein echt ein prädestinierter Gegner ist. Ich habe mir mal angeguckt, die sind auswärts in der Tat stärker, als sie zu Hause stark sind. Also auswärts haben sie 4 Spiele, 2 Siege, ein Remis und eine Niederlage. Und Heimbilanz haben sie heute eine herbe Klatsche erlitten. Also die sind heute komplett auseinandergefallen und haben praktisch 2 Remis. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich alle Spiele mal anguckt, schießen sie häufig auf viele Tore, so meistens so 2-3, kriegen aber auch relativ häufig viele Tore. Also hier sehe ich mal zum Beispiel ein 3-2 gegen Sandhausen, dann auch mal ein 2-3, das haben sie gewonnen gegen Nürnberg. Also ich glaube, sie haben nach vorne eine unglaubliche Offensivpower mit ihrem 4-1-4-1-System, laufen aber durch die ungute Abstimmung zwischen den einzelnen Linien immer Gefahr, dass es gerade aus den Halbfeldern so viel heute Unmengen viel Platz gibt, sodass man einfach relativ unbedrängt Pässe und Flanken schlagen kann, die man dann auch nach vorne gut verwerten kann. Wen wir aber natürlich haben, das ist der Dosun. Der Dosun, das ist ein richtiges Monster. Also der ist physisch präsent, der hat so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit und das ist auch so ein Spieler, der auch mal gut dazwischen hauen kann und der passt einfach perfekt in ein 4-1-4-1-System, weil der auch mal ganz gut Bälle prallen lassen kann. Und deswegen wird es für Aue ganz wichtig sein, gegen Darmstadt physisch präsent zu sein, zum Beispiel in Form von Baller und auch vor allen Dingen Herr der Lüfter zu sein. Denn ich glaube, gegen Darmstadt keine gute Luftverteidigung zu haben, das kann relativ schnell schief gehen. No? Und deswegen glaube ich, wird Darmstadt ein richtig, richtig schwerer Brocken. Aber wenn Darmstadt heute genauso auseinanderfällt, wie sie dann genauso auseinanderfällt, wie sie heute auseinandergefallen hat, rechne ich Aue relativ gute Chancen zu. Trotz ihrer schlechten Bilanz gegen Darmstadt.
Ja, das hoffe ich auch. Und gerade wenn sie jetzt hinten drin nochmal ein bisschen durcheinander gewirbelt werden, dass sie sich ihre Abwehrformation neu zusammenstellen müssen, ist das doch eine Chance für uns. Und ich würde auch so unsere Mannschaft in diesem Jahr eher offensiv stärker ansehen als defensiv. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das Spiel 0-0 ausgehen wird. Das ist doch ein guter Ausblick. Okay, weg von den aktuellen Spielen, hin zu den aktuellen Entwicklungen um und in unserem Verein. Wir küren den Helge der Woche und in dieser Woche, glaube ich, haben wir noch nie so viel Material bekommen von Helge Leonard und vom Verein. Ich glaube, das muss man erstmal etwas zusammenstellen. Martin, was hast du denn alles zusammengesucht?
Also man könnte natürlich jetzt seine Unterstützung von Trump nehmen. Also ich meine, er hat es nicht retweetet, aber er hat geliked, volunteer to be a Trump election poll watcher, sign up today. Also wo es schon um diese Diskussion um die Auszählung der Stimmen geht. Aber ich meine so, das ist jetzt vielleicht eher eine Randnotiz an der Seite. Überraschend war sein Tweet, den er Mitte der letzten Woche hatte am 26. Oktober, das ist also schon fast zwei Wochen her. Anderthalb Wochen, den er hatte, wo er in der Humboldt-Universität war in Berlin. Und zwar gibt es da einen Karl-Marx-Schriftzug, der steht: Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und er hat sich daneben fotografiert und er hat sich auch neben einem Foto von Che Guevara fotografiert und das Ganze dann getwittert, aber auch auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht, aber in der Zwischenzeit wieder gelöscht. Das ist mein aktueller Top-Favorit.
Und das heißt, nochmal kurz, um es zusammenzufassen, also Helge Leonard vor einem Bild von Che Guevara und einem müssen wir erklären, wer Che Guevara ist? Martin, als Politologe kannst du es doch bestimmt ganz kurz in zwei Sätzen zusammenfassen, oder?
Nein, also Che Guevara war ein argentinischer Marxist und Revolutionsführer, die in der kubanischen Revolution der Hauptakteur war, und damit ist er ja auch eine Ikone der europäischen Linken im Prinzip als Guerillaführer, und er fährt ja neben Fidel Castro bis heute auch eine Verehrung durch die politische Linke. Und das Ganze ist natürlich dann auch vor dem Hintergrund interessant, dass Helge Leonard ja auch Donald Trump irgendwie unterstützenswert findet, aber gleichzeitig sich mit Che Guevara, einer der Ikone der 68er, auch in Deutschland, also in Westdeutschland, fotografiert hat. Also das ist eine interessante Melange an der Stelle.
Plus natürlich auch noch das Zitat von Karl Marx, den man jetzt auch eher dem linken Lager zuordnen würde, als jetzt dem Lager.
Vor allen Dingen auch als Staatsphilosoph der DDR im Prinzip. Ne? Also Karl Marx wurde zu seinem 70. Todestag 1953 mit diesem Schriftzug in der Humboldt-Universität, beziehungsweise damals noch Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, oder beziehungsweise es war ja Ost-Berlin, geehrt, weil er da eben studiert hat als Jurastudent.
Man kann sagen, Helge Leonard, er lässt sich halt nicht in eine Ecke drängen. Ja? Also es ist immer wieder woanders. Tobias.
Ich wollte dazu noch sagen, dass Helge Leonard eben eine sehr facettenreiche Persönlichkeit ist.
Ja, genau. Aber es ging weiter.
Es ging weiter mit den Tweets. Und zwar hat er ja auch noch getwittert, dass er mit Zinedine Zidane telefoniert hat.
Aber auch der Tweet ist weg,
der
oder?
Der Tweet wurde gelöscht. Es war so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob du davon noch einen Screenshot hast. Also es war so nach dem Motto, thank you, Sisu, for the nice call oder so. Und er hat das ja auch heute nochmal beim MDR gesagt, dass es wohl ein Skype-Telefonat gab mit dem Sohn und seinem Agenten und wie auch immer, ob er jetzt auch der große Zidane da beteiligt war, wahrscheinlich. Ja. Und genau, noch diesen Tweet vom Verein zum Porsche-Deal. Mhm. Es gab ein Foto, wo der Vorstand von Porsche der Vorstand und der Standortleiter von Porsche in Leipzig mit dem Geschäftsführer Michael Vogt und Präsident Helge Leonard auf einem Foto waren. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr ikonisches Foto, weil alle doch relativ nahe beieinander sind von Porsche und die beiden Leonard-Brüder. Ich glaube, das links ist auch der... Das links ist der Bruder, ne?
Ja, genau.
Uwe Leonard. Und ja, Michael Vogt, steht schon ein bisschen, also so anderthalb Meter links von allen und ja,
Abstand.
Hat Abstand und hält das einzige Abstand und hat als einziger weiße Schuhe. Und der Tweet dazu war: Treffen unserer Vereinsführung mit den Vorstandsvorsitzenden und Vorstandsmitgliedern der Porsche AG sowie der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH im Porschewerk Leipzig zum Austausch über eine strategisch nachhaltige Zusammenarbeit. Aber ich denke trotzdem, der Che Guevara-Tweet bzw. der Karl-Marx-Tweet hat gewonnen.
Ich würde noch was anderes mit in Tweet in die Runde hauen. Ich habe ja gesagt, es ist echt viel passiert dann in den letzten zwei Wochen. Aufgrund seiner Bedeutung auch und seiner überraschten oder seiner überraschenden Art und Weise finde ich fast sogar, ich würde als Helge der Woche den Tweet mit der Vertragsverlängerung von Florian Krüger tatsächlich nominieren und auch bewerten, weil ich sage, das war so überraschend und auch so positiv für den Verein und glaube ich, bringt uns nochmal einen gewissen Schritt weiter. Wir haben ja diese Kategorie Helge der Woche immer mit so einem gewissen Augenzwinkern und auch mit einer gewissen Bewertung nochmal seiner Themen. Und da haben wir ja in dieser Woche auch jetzt mit drei Themen allein echt gutes Material. Aber ich finde auch in der Kategorie Helge der Woche kann man tatsächlich mal diese Arbeit von ihm honorieren. Und ich wäre fast sogar dafür, diese Vertragsverlängerung als Helge der Woche
zu
honorieren.
Also du würdest dann sagen, der Tweet, den der Verein getwittert hat, der Verein und Florian haben sich heute auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Deal zwischen uns, Flo und seinem Berater konnte nur erfolgreich gestaltet werden, weil in Ruhe, Sorgfalt, Professionalität und vor allem hinter den Kulissen stattfand.
Da kann ich aufstehen und applaudieren, wenn ich sowas lese. Da kann ich auch nur aufstehen und applaudieren. Da kann man nichts anderes machen. Habt ihr was dagegen?
Tu dir keinen Zwang an.
Also ich finde natürlich, eigentlich schlägt diese Kombination von Helge Leonhardt und Karl Marx und Che Guevara alles.
Habe ich auch gedacht.
Ja, aber wir sind natürlich auch ein Fußball-Podcast und kein Ikonen-Podcast hier.
Genau.
Deshalb kann ich mich da schon anschließen und vor allen Dingen, wir können ihn dann auch verlinken. Die anderen Tweets sind ja leider gelöscht.
Siehst du? Sehr gut. Sehr schön. Lasst uns aber noch mal kurz inhaltlich auf die, auf Che Guevara nicht, aber inhaltlich auf die zwei anderen Themen kurz eingehen. Also Deal mit Porsche, auch das für mich super überraschend, dass nicht, dass jetzt Helge Leonhardt Gespräche mit Porsche führt, weil das ist, glaube ich, in seinem geschäftlichen Sinne alltäglich. Aber dass er das auch so prominent auch über den Verein platziert, im Sinne von strategischer Partnerschaft, oder du hast es ja vorgelesen, Martin, inklusive auch dem Geschäftsführer für Fußball sozusagen in unserem Verein, Michael Vogt, und dort ja natürlich auch jetzt eine gewisse Erwartungshaltung an uns Fans und an die Gesellschaft sozusagen mit projiziert im Sinne, wir sind kurz davor, einen Deal mit Porsche zu machen, und ein Deal mit Porsche zwischen einem Fußballverein geht ja stark Richtung Sponsoring, Richtung, keine Ahnung, Hauptsponsor, Trikotsponsor, Stadionsponsor, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ja ein sehr, sehr finanzstarker Partner, den wir dann bekommen würden. Auf der anderen Seite wird natürlich auch schon im Internet die zwei Positionen Porsche AG für die Welt und Erzgebirge Aue für den Fußball etwas karikiert, wie die zwei Sachen zusammenpassen. Nichtsdestotrotz würde ich einfach mal abwarten, was da passiert. Überrascht hat es mich auf jeden Fall.
Also ich finde Porsche jetzt gar nicht so überraschend, weil Helge Leonhardt ist halt seit eh und je Volkswagen-Händler, seit Anfang der 90er, und er hat ja auch mal Helmut Kohl deshalb einen Brief geschrieben, das nur mal so als kleine Anekdote am Rande. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie die Geschichte war, aber irgendwie ist er dann ja auch VW-Händler geworden Anfang der 90er, und Porsche gehört einfach zu Volkswagen.
Ja.
Und Porsche ist auch im Sportsponsoring bei RB Leipzig seit einigen Jahren sehr aktiv, also sehr, sehr, sehr aktiv. Und sie sind da, glaube ich, auch sowas wie Jugendhauptsponsor, ne? Also ich weiß nicht, ob Tobias das genauer weiß.
Definitiv weiß ich, dass Porsche, weil ja auch ihr Werk ja auch in Leipzig ist, sehr eng mit RB Leipzig kooperiert. Und dass man da häufiger auch mal so Bandenwerbung von ihnen sieht und sowas. Also definitiv macht das aus meiner Sicht total Sinn. Und ich glaube auch, dass Aue von diesem Porsche-Sponsoring einfach total profitieren kann. Na, weil einfach, weil man mit Porsche
bling, bling.
Hat man Bling, bling, ja genau, bling, bling. Weil man, mit Porsche hat man einfach einen super starken Partner an seiner Seite.
Aber umgedreht, also dass jetzt Porsche eine enge Partnerschaft mit Red Bull Leipzig eingeht, Champions League, Meisterschaftskandidat, große Stadt, erscheint mir nachvollziehbar. Die strategische Partnerschaft, die Porsche mit Aue vorhat, die über ein ich gebe euch Geld und macht was damit hinausgeht, auf die bin ich tatsächlich sehr gespannt.
Naja, also ich meine, Volkswagen ist bei super vielen Vereinen Sponsor. Also und Aue hat bisher keinen Automobilpartner in dem Sinne. Das ist ja einfach nur die Leonhard Group, die halt Volkswagen-Händler ist. Und deshalb finde ich jetzt nicht so verwunderlich, dass gerade so ein großer Volkswagen-Händler auch so einen Kontakt herstellen kann, wie Helge Leonhard einfach ist.
Das glaube ich auch. Ich hoffe einfach, dass es nicht nur eine heiße Luftnummer ist. Was ich aber, wie gesagt, auch wirklich nicht glaube, wenn man schon so offensiv jetzt in die Medien geht und einen gegebenenfalls Deal in Aussicht stellt. Aber gehen wir mal zum nächsten Thema über. Würdet ihr euch ein Trikot kaufen mit dem Trikotsponsor Porsche vorn drauf und hinten der Rückennummer 10 Zidane?
Na, er spielt doch gar nicht mit dem Zidane auf dem Trikot, oder? Bin ich da falsch informiert? Ich dachte, er spielt als Enzo.
Ja, aber hallo, natürlich musst du, wenn du Zidane heißt, musst du mit dem Zidane-Name dann spielen. Also allein trikotverkaufstechnisch ist das ein Muss, oder?
Also ich sage immer, der Verein ist größer als Namen, deswegen würde ich mir diesen Flock nicht auf mein Trikot machen.
Martin? Also ich würde mir ein Trikot kaufen mit Zidane, klar.
Na klar.
Na klar.
Ja, na klar. Na klar kauft man sich ein Zidane-Trikot mit von Aue. Ja, aber ist das eine Lustnummer für euch oder wie schätzt ihr dieses Gerücht ein?
Also ich habe es gelesen und habe gedacht, das ist eine Ente, das kann nie und nimmer stimmen. Was soll denn ein Zidane, also ein Zidane-Sohn, denn in Aue, und hab dann aber nochmal so ein bisschen geguckt und hab dann so festgestellt, dass der Spieler Enzo Alain Zidane, Fernandez, wie er komplett heißt, bisher eher unglücklich war, glaube ich, auf seinen bisherigen Stationen. Also man muss einfach gucken, der ist ja 2004 von der Jugend von Juventus zu Real Madrid gewechselt und hat dort eigentlich alle Stufen durchlaufen, ist er in der spanischen Liga geblieben, hat dann in der dritten spanischen Liga gespielt, in der La Liga 2 und in der Schweizer Liga. Und muss sagen, rein von den Leistungsdaten hat er in der dritten spanischen Liga am besten gespielt. Und überwiegend zum Beispiel so primär offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld oder als hängende Spitze. Ich glaube, es ist ein ganz passabler Fußballspieler. Ja, also ich denke, der bringt, glaube ich, einen ganz guten Effekt mit, bringt ganz, ganz gutes Dribbling mit, ist relativ flink auf den Füßen und ist allerdings jetzt nicht der beste Verteidiger, würde ich jetzt mal sagen. Also hat kein allzu hohes defensives Bewusstsein. Zweikämpfe sind nicht so seins, Aggressivität ist nicht so seins und Kopfbälle, das ist halt auch nicht so seins. Und also man muss eher sagen, es ist eher ein Künstler als ein Arbeiter. Na, es ist so ein bisschen. Und er hat wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gesagt, nee, er möchte erstmal raus aus der großen Fußballwelt, ankommen im schönen Aue, weil er nicht mehr irgendwie von so vielen Kameras verfolgt werden möchte. Ist ja Aue eigentlich doch auch ganz prädestiniert ja dafür. Also hier wird er vielleicht vom MDR verfolgt und von Mopo24 und oder vom Auer Stadtanzeiger oder sowas. Nein, jetzt
Wochenspiegel.
Beim Wochenspiegel. Und ich glaube, das ist ein guter Junge, aber der hat einen großen Namen und hat auch eine ganz große Außenwirkung. Allerdings glaube ich auch, dass für ihn dieser Name einfach auch eine Bürde ist. Da sagt, was, du bist der Sohn vom großen Zinedine Zidane. Da werden ja auch Erwartungen einfach auf dich drauf projiziert, die man einfach gar nicht erfüllen kann. Denn Zinedine Zidane ist einer der besten Spieler seiner Zeit gewesen. Und ich glaube, dass der Enzo auch ein guter Spieler ist, aber bei weitem halt, glaube ich, nicht so gut alt wie Zinedine Zidane.
Ja gut, sonst wär natürlich auch jetzt nicht bei Aue im Gespräch dann so, ne, wenn das diese Kategorie wäre. Ja.
Genau. Was ich aber ein bisschen fies finde, ich habe schon ein bisschen in den Foren jetzt nachgelesen, einige machen sich halt auch so ein bisschen lustig über ihn und sagen, naja, komm, der hat eigentlich bloß einen großen Namen und sonst nichts. Man muss auch sagen, er hat trotzdem in den höchsten europäischen Ligen gespielt. Also hat ja immerhin 71 Minuten in der La Liga gespielt, hat an der Copa del Rey gespielt, hat in der UEFA Youth League gespielt, hat in der Schweizer erste Liga gespielt und der hat da auch immer seine Scorer-Punkte gemacht. Zwar nicht viele, aber er hat welche gemacht. Und ich habe mir heute auch so Scouting-Videos von ihm angeguckt. Das ist natürlich das Beste zusammengeschnitten. Und da sind mir halt so zwei Sachen aufgefallen. Einerseits, der hat einen guten Blick. Der kann einen guten Pass spielen. Der wirkt auch flink auf dem Bein und kann ziemlich gut trippeln und hat auch einen gewissen Spielwitz. In zwei, drei Situationen kam er mir aber auch ein bisschen leicht irritierbar irgendwie auch vor, dass er dann, wenn er einen Fehler gemacht hat, sich dann die Hände vors Gesicht schlägt. Also, aber noch während die Aktion irgendwie lief oder so. Das dachte ich mir, ist vielleicht auch jemand, der vielleicht eher auch unter dem großen Druck leidet, der eigentlich auch auf ihm lastet. Aber ich kenne ihn natürlich nicht, das ist jetzt bloß so küchentischpsychologiemäßig jetzt mal von mir interpretiert gewesen. Was er aber definitiv hat, er bringt natürlich Kontakte mit. Wie es damals schon bei Pascal Köpke war, hatte man dadurch natürlich auch einen Draht zum Beispiel halt auch zum Bundestorwarttrainer und so. Also das heißt, so kontaktetechnisch und so von der Außenwirkung macht Aue da, glaube ich, wenig falsch.
Aue als neues Fahnenteam für Real Madrid?
Nein.
Nee, Quatsch, er spielt ja gar nicht mehr bei Real Madrid. Ne?
Genau.
Aber die Kontakte sind dann da.
Genau. Er hat das letztes gespielt bei Udi Almera, hat er gespielt. Das ist eine spanische Mannschaft. Und hat
zweite
davor,
Liga oder weißt du es? Zweite Liga? Dritte Liga?
Ich glaube, das ist zweite Liga.
Zweite Liga, ja.
Zweite Liga. Und davor hat er bei einem portugiesischen Erstligisten gespielt, glaube ich, bei Desportivo Aves.
Ich glaube, da habe ich nur einen Schnipsel gelesen, dass er, als er da hingewechselt ist, dann irgendwie so unzufrieden war, aber auch mit dem ganzen Ambiente und der Stadt und so. Er wollte wieder zurück nach Madrid. Und wenn ich mir halt jetzt vorstelle, irgendwie jemand, der in Turin groß geworden ist, in Madrid gewohnt hat, dann ins beschauliche Erzgebirge kommt und sei es drum, wenn er auch nicht in Aue wohnt, dann irgendwie in Chemnitz wohnt und so, das ist schon ein Kulturwandel, den er dann mitmacht. Und das beschränkt sich nicht nur, dass er dann sich mal warme Klamotten zulegen sollte jetzt für den Winter. Also ich bin mal gespannt. Also ich würde mich, wenn er einigermaßen irgendwie den Ball stoppen kann und weiterspielen kann und irgendwie nicht ganz irgendwie von einer anderen Welt ist, wäre ich echt mal gespannt, so jemanden in unserem Verein zu haben und nicht nur allein, dass ich mir dann ein Aue Zidane-Trikot kaufen kann. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall sollten Sie in die Verhandlungen in den Kaufvertrag oder was auch immer. Er ist vereinslos, glaube ich, aktuell. Mhm. Ne? Also man kriegt ihn kostenlos. Aber wenn Helge jetzt schon mal die Telefonnummer von Zinedine Zidane hat, muss auf jeden Fall so ein Ablösespiel gegen Real Madrid passieren. So. Und selbst wenn jetzt Madrid nicht nach Aue kommt, dann fahren wir halt nach Madrid und machen dann da halt ein Ablösespiel für ihn. Also das sollte mal mindestens drin sein. Und dann haben wir endlich Aue International mal wieder, Martin. Da warten wir doch schon seit Jahren
drauf. Da warten wir seit Jahren drauf auf ein Flashspiel.
Sehr gut. Ja, also schauen wir mal. Sowohl was mit dem Porsche-Deal passiert, als mit dem Zidane-Transfer, wird es, glaube ich, vielleicht sogar jetzt in der Länderspielpause vielleicht auch schon wieder ein paar Neuigkeiten geben.
Ich muss aber noch für Chemnitz Schützen ins Feld führen. Chemnitz ist ja jetzt auch Kulturhauptstadt geworden, glaube ich, für das Jahr 2024.
Ja, auch Beton kann entzücken.
Ich glaube 25, oder? Ja.
Oder
ja.
Und außerdem, ja. Das darf man nie vergessen, man sagt ja, dass in Sachsen Chemnitz so die nächste hippe Stadt sein wird. Nachdem man jetzt Leipzig komplett durchgentrifiziert hat, zieht man jetzt weiter nach Chemnitz. Also das heißt, dass man jetzt auch sagt, dass Chemnitz soll jetzt wohl so zur Künstlerstadt werden, damit man dort preiswert guten Wohnraum bekommen kann. Insofern, vielleicht kommt der Chemnitz noch. Wir werden dann in 20 Jahren da sitzen und sagen, Chemnitz, das ist das kulturelle Herz von Sachsen und von Deutschland.
Ja, dann ist vielleicht Enzo nur der erste Spanier, der dann ins Erzgebirge oder nach Chemnitz kommt, dass die Spanier nicht nach Berlin alle gehen, sondern dann einfach nach Chemnitz. Super.
Genau. Ich finde, man muss das immer positiv betrachten.
Okay. Schließen wir das Thema ab und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt auf unserer Agenda. Wir wollten uns gerne mal dem Frauenfußball in unserem Verein widmen. Gehört ja genauso dazu wie die Herrenteams. Die Jugendmannschaften gucken wir uns dann in einer der nächsten Folgen mal an. Da gibt es ja auch eine gewisse Menge und Masse. Aber ich habe mir mal angeguckt, wie viele Frauenteams es bei uns gibt und kann sagen, es gibt 2 Teams. Martin, wo spielt die erste Frauenmannschaft von Erzgebirge Aue?
In der Landesliga Sachsen.
Aha,
und
sehr gut.
Im Gegensatz zu den Männern hat ja auch die Frauenmannschaft mal in der ersten Bundesliga gespielt, und zwar Anfang der 90er. Da sind sie nämlich aus der DDR in die Bundesliga eingegliedert worden, weil nämlich eigentlich Bad Schlema eines der Zentren des Frauenfußballs in Ostdeutschland war. Oder in der DDR damals ja noch neben Potsdam. Nämlich gab es eigentlich nur Rotation Bad Schlema, die dann ja später aufgegangen sind in den FC Erzgebirge. Beziehungsweise dann ja auch erst noch FC Wismut Aue. Es war aber so, da gab es auch eine schöne Doku zu vom MDR, glaube ich, über das erste Länderspiel der Frauenfußballnationalmannschaft der DDR vor 30 Jahren in Babelsberg, was 0-3 gegen die Tschechoslowakei verloren wurde, das erste und einzige. Da bestand die Mannschaft aus Turbine Potsdam-Spielerinnen und Spielerinnen von Bad Schlema.
Aber das heißt, erstes Spiel war dann 90, also gerade so 90. Noch.
Genau. Okay. Also der DDR-Frauenfußball war kurz und ja, unbedeutend in der historischen Perspektive. Und als Hintergrundbericht wurde dann auch noch eine Spielerin gezeigt, die hatte dann noch die erste Bundesliga-Saison in Aue dann mitgemacht. Also da gab es noch die Finanzierung durch die Wismut, also weil die Wismut wurde erst 91 abgewickelt. Und das Problem war dann aber, die Leute hatten keine Jobs mehr und konnten dann vom Fußball nicht mehr leben. Und sie ist dann nach Wolfsburg gegangen, weil sie da bei VW arbeiten konnte. Das verlinken wir dann einfach auch mal mit.
Wenn es die noch gibt, genau, super. Würde mich auch mal interessieren, kenne ich nicht die Doku. Ja, aber auf alle Fälle, FC Erzgebirge Aue aktuell die Frauenmannschaft, erste Frauenmannschaft in der Landesliga, genau richtig, Martin. Landesliga ist die vierthöchste Liga im Frauenfußball in Deutschland. Also es gibt die Bundesliga, es gibt die zweite Bundesliga, hier auch nur mit 12 bzw. 14 Vereinen. Darunter gibt es dann 5 Regionalligen, also da ist es fast noch, wenn man jetzt die dritte Liga bei den Männern mal ausklammert, fast genauso wie im Männerbereich, also 5 Regionalligen. Und hier sind wir aber tatsächlich irgendwann scheinbar mal abgestiegen, weil das habe ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so direkt verfolgt. Aber jetzt echt mal ganz spannend, mal wieder drauf zu gucken. Aktuell sind wir in der Landesliga Sachsen und hier nach 6 Spieltagen auf Platz 1. Also wir haben 13 Punkte geholt in 6 Spielen, 4 Siege, einen Unentschieden, eine Niederlage, 22-10 Tore. Und besonders nochmal zu betonen, jetzt Ende Oktober am 5. Spieltag haben wir gegen den Chemnitz FC Derby 5-2 gewonnen. Das kann man doch nochmal herausheben. Und aktuelle Torschützenkönigin bei uns, Antonia Zamzu. Echt toll, 8 Tore bei 22 geschossenen Tore, 8 Tore hat Antonia dann gemacht. Das ist doch mal herausragend. Ich glaube, wir werden das mal verfolgen jetzt hier im Laufe des Jahres, wie sich die erste Frauenmannschaft dann so schlägt in der Landesliga. Und vielleicht können wir ja am Ende der Saison auch hier einen Aufstieg feiern, wenn wir dann mal wieder in der Regionalliga spielen. Wenn denn der Verein auch möchte. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es auch nochmal eine finanzielle Frage
sagen,
ist.
Der hat die Mannschaft zurückgezogen aus der Regionalliga.
Oh,
ja, vor der Saison. Also die Mannschaft wurde zurückgestuft in die Sachsenliga, ist meines Wissens nach freiwillig in die Sachsenliga runtergegangen. Okay. Und mich verwundert das auch nicht, wenn man sich die Mannschaft anguckt und jetzt seit ein paar Jahren immer mal ein Auge drauf hat, das sind halt immer noch die gleichen Spielerinnen. Also ich glaube, sie haben einfach ein enormes Spielerinnenproblem, überhaupt Leute ranzukriegen, Nachwuchs zu generieren. Man hat ja auch nicht so den großen Unterbau an Spielerinnen. Und war auch mal anders, nämlich es gibt ja auch Anja Mittag, die ist von Chemnitz nach Aue gewechselt, weil Aue damals Leistungsstützpunkt war. und sie dann in Aue im Internat leben konnte und die damals halt in der Regionalliga gespielt haben, ist sie dann nach Aue gewechselt, hat sie auch in ihrem eigenen Podcast mal erzählt. Ja, also ich glaube, der Auer Frauenfußball leidet sehr stark unter Nachwuchs- und Spielerinnenmangel aktuell. Und ja, die Landesliga ist halt schon nochmal von der Qualität deutlich unter der Regionalliga. Also ja, das ist immer schwierig, das zu bewerten, ja, wenn man sich das nicht häufig anguckt. Aber ich habe mir jetzt auch ein paar Mal Landesligaspiele hier angeguckt in Potsdam Umgebung und auch Regionalliga ist schon auch, ja.
Aber ist das nicht auch immer einfach nur eine Frage des Geldes? Also wenn du jetzt sagst, wir haben so ein Personalproblem, neue Spielerinnen zu bekommen, mache ich das dann ganz stark daran fest, dass wir einfach nicht die Strukturen schaffen und im Zweifel auch nicht vielleicht auch die finanziellen Mittel bieten, die es vielleicht anderen Vereinen ermöglichen, die Spielerinnen zu holen. Und sei es dann eben auch nur, diese Struktur zu schaffen, in der Naht auch für die Mädels und für die Frauen dann irgendwie aufzubauen, um sich dann den Nachwuchs selbst zu rekrutieren. Dass dann im Zweifel auch von unserer Vereinsführung einfach der Fokus sehr stark auf das Herrenteam natürlich gelegt werden muss, im Zweifel in der aktuellen Lage. Und dann einfach andere Mannschaften im Verein und wahrscheinlich auch nochmal andere Sportarten im Verein sehr darunter leiden müssen einfach.
Na, ich würde mal sagen, es gibt einfach nicht viele Leistungsschützpunkte im Osten noch. Es gibt noch Jena, es gibt noch Potsdam, aber sonst, ja, und es gibt jetzt seit ein paar Jahren auch RB Leipzig halt, die ja auch sehr viel in Frauenfußball investieren. Aber es, ja, also es ist ja keine Entschuldigung dafür zu sagen, wir haben kein Nachwuchsleistungszentrum für Frauen. Also es gibt einfach auch eine sehr starke Tradition in Aue, im Auer Frauenfußball und die wird halt stiefmütterlich behandelt. Auch wahrscheinlich sehr stark aus ökonomischen Gründen, weil man sagt, wir wollen uns das nicht leisten. Ja. Hatte ich gerade bei der Aufzählung vergessen. Natürlich war auch Jena auch ist mit Aue zusammen aufgestiegen, als ja aus der Uni raus, ja auch als aus der Tradition des Unisports heraus, ist ja der USV Jena auch immer sehr stark im Frauenfußball gewesen.
Ja, und wo sind die jetzt mittlerweile? Die haben ja auch Bundesliga gespielt.
Die sind jetzt fusioniert mit Carl Zeiss. Also Carl Zeiss hat ja das Spielrecht übernommen von der ersten Frauenmannschaft. Die sind jetzt aus der Bundesliga in die zweite Liga abgestiegen. Mhm. Und die spielen jetzt in der zweiten Liga. Die ist ja auch zweigleisig. Und die Regionalliga, was ich auch merkwürdig finde, vielleicht haben wir ja auch Zuhörer, die da mehr Einblicke haben in den Auer Verein, in die internen Prozesse. Die Regionalliga im Nordosten hat sich ja vor der Saison aufgespalten in der Nord- und Südstaffel. Man hätte in der Südstaffel gar nicht so viel weiterfahren müssen, als man jetzt irgendwie in der Sachsenliga fahren muss. Also das finde ich eine merkwürdige Entscheidung, aber ich kann mir das dann halt auch weniger mit dem Kostenargument erklären, sondern eher mit dem, dass man ein Spielerinnenproblem hat. Also ja, ist jetzt viel Spekulation, aber wenn man ehrlich ist, man ist halt viele Jahre auch in der Regionalliga ganz schön rumgekrapselt. Also ganz schön viel musste man tun, um nicht abzusteigen. Und ich meine, ich war jetzt auch ein, zweimal bei Auswärtsspielen irgendwie, wenn es gepasst hat, das waren dann auch schon ganz schöne Klatschen teilweise, die wir dann bekommen haben bei Jenas Zweiter oder bei Magdeburg. Als ich da war, haben sie euch auch 3-4-0 verloren. Also das war schon... Das sind schon Mannschaften, die nochmal deutlich stärker sind.
Ja, aber trotzdem drücken wir die Daumen auch für die Damen, dass sie auch ihren ersten Platz verwalten und verteidigen können. Darauf wollte ich hinaus. Werden wir mal ein Auge drauf haben in den nächsten Monaten. Mag noch sagen, dass es noch eine zweite Mannschaft gibt, zweite Frauenmannschaft, die spielt in der Landesklasse, ist da aktuell in einer Neuner-Staffel letzter, 5 Spiele, 5 Niederlagen. Da läuft es tatsächlich echt nicht so gut aktuell, aber da drücken natürlich auch die Daumen. Hier vielleicht noch ein interessanter Fact, dass hier Mandy Kunze spielt. Wer ist Mandy Kunze, Tobias? Das war jetzt fies, genau. Also ja, ich will auf verschiedene Sachen hinaus. Also ich, aber das ist jetzt durch meine Sozialisation im Vogtland. Mandy Kunze kommt aus dem Vogtland, hat auch im Vogtland bei der SG Jössnitz gespielt, die auch echt eine gute Frauenmannschaft immer hatten. Dann auch gewechselt, ich glaube auch in Aue in der Regionalliga mitgespielt hat, vielleicht sogar auch mit Anja Mittag zusammen. Die dürften jetzt vom Alter her nicht so viel auseinander sein. Wenn die Kunze ist, glaube ich, 34, 35, 36, irgendwie so Mitte 30. Das müsste eigentlich so ganz gut passen. Und ja, ist tatsächlich die Ehefrau jetzt von Michael Vogt. Kann tatsächlich sein, dass sie jetzt auch Mandy Vogt heißt. Das weiß ich gar nicht. Und arbeitet auch im Verein bei uns in Aue in der Mitgliederverwaltung. Und spielt, wie gesagt, noch in der zweiten Mannschaft von Erzgebirge Aue. Wieder was gelernt, Tobias.
Ein ewiger Kreis praktisch, ein ewiger Kreis in unserer Auerfamilie.
Nein, sie hat ja auch jahrelang in der ersten Mannschaft gespielt, also weiß gar nicht, genau. Sie war da auch eine der Konstanten, die man seit Jahren kennt. Und ja, sie hat auch den Namen angenommen, sie heißt jetzt Mandy Vogt. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit.
Ja, Fun Fact, habe ich gestern irgendwie bei irgendeinem Spiel, war das glaube ich an der Bundesliga, zweite Liga, hat auch ein Mann, die bei der Heirat, also ein Spieler, den Mann, der den Namen der Ehefrau übernommen. Finde ich auch mal ganz modern und ja, gut. Habt ihr das auch schon gehört?
Also ja.
In der zweiten Liga war es, bei irgendeinem Spiel in der zweiten Liga wurde das irgendwie benannt. Fand ich gut. Okay.
Deine Zeiten.
Absolut. Ja, dann kommen wir schon zum Abschluss. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Da hatten wir so das Thema Spielsucht, FIFA, Ultimate Team, das Kaufen von Paketen in der Hoffnung, einen Top-Spieler zu bekommen fürs eigene Team. Vielen Dank für die Diskussion, die wir dadurch ausgelöst haben, beziehungsweise mit euch führen konnten. Da gab es doch einige Rückmeldungen von euch. Tobias, da wolltest du nochmal was dazu sagen? Ich glaube, du hattest dich nochmal auch mit einem Hörer da etwas länger ausgetauscht?
Genau, also zunächst möchte ich mich natürlich erstmal für die ganzen vielen positiven Rückmeldungen bedanken. Also ganz vielen herzlichen Dank. Und man hat einfach auch gemerkt, dass wir einfach tolle Hörer haben, die einfach sich auch differenziert sich mit Themen einfach auseinandersetzen können. Und ganz besonders hervorheben möchte ich einen User, mit dem habe ich auf Instagram länger geschrieben. Der wird geschrieben FTB, also FTBL, -Machu. Und mich hat dieser User wirklich sehr beeindruckt. Das ist ein junger Mann, der wohnt mittlerweile gar nicht mehr in Aue. Und was mich total beeindruckt hat, ist seine wirklich super reflektierte Art, wie man mit ihm ins Gespräch kommen konnte. Und das war eine total ausgewogene Diskussion mit ihm und er war auch super offen für neue Argumente. Und aber auch seine Sichtweisen auf die Sache fand ich auch total überzeugend. Im Internet hat man ja manchmal so das Problem, dass er halt so schnell die große Keule ausgepackt wird und erstmal alles klein geklopft wird. Aber bei ihm war das gar nicht so. Bei ihm hat er gesagt, okay, ich habe hier eine andere Meinung und das sind jetzt praktisch meine Standpunkte. Und dann habe ich meine Standpunkte gesagt und am Ende sind wir gut auch in der Mitte da zusammengekommen. Und er hat mich auf eine Ungenauigkeit hingewiesen und da wir ja natürlich transparent sind und es ist mir ganz wichtig einfach auch zu sagen, dass ich ja gesagt hätte, dass Streamer bessere Kartenpakete bekommen und dass ich dies vom Streamer Trimax gehört habe. Ich habe dieses Video nicht mehr gefunden. Und bin stattdessen auf eine ganz große Diskussion über die sogenannten Redlists gestoßen. Das heißt, Redlists seien angeblich bestehende Listen von EA, von Unterstützern, die einfach bessere Kartenpakete bekommen. Und das wird tatsächlich heiß diskutiert, das konnte aber nie bewiesen werden. Also es ist tatsächlich so eine Legende, genau wie das Momentum bei FIFA. Es kann auch nicht bewiesen werden, ob es das gibt oder ob es das nicht gibt. Und er hat mich auf den Streamer Gamer Brother hingewiesen, in einem Video, wo er sich einerseits sehr über den Community Manager freut, aber auch kundtut, dass er von EA teilweise wirklich unnice Geschichten bekommt. Also er drückt das halt sehr, sehr männlich derb aus, sag ich jetzt mal, aber er klagt das an Leid über EA und weil die wohl da wohl relativ verpeilt scheinen. Und definitiv muss ich also sagen, also ich kann nicht beweisen, ob tatsächlich die Unterstützer oder die Influencer bessere Kartenpakete bekommen, aber es gibt dieses Gerücht und es gibt Argumente dafür und es gibt Argumente dagegen und ich möchte gern dem eben genannten User ganz herzlich auch würde mich auch ganz herzlich bedanken dafür, dass man sich mit ihm total gut unterhalten konnte. Und ich möchte das gerne verbinden auch an einer Einladung an unsere allen an alle Hörerinnen und Hörer, dass sie mit uns gerne immer in Kontakt treten können, dass sie kommentieren können, dass sie mit uns interagieren können und dass wir natürlich auch in aller Regel antworten, es sei denn, es ist jetzt vollkommen unter der Gürtellinie. Denn es macht total viel Spaß, sich mit euch zu unterhalten, auch euer Feedback auch zu bekommen, einfach auch mal eine Rückmeldung auf das zu bekommen, was wir tun, weil es ist einfach auch verbunden mit ganz schön viel Aufwand, aber es macht einfach auch total viel Spaß für euch, diesen Podcast zu machen. Und dieser Podcast ist ja für die Menschen, denen einfach auch Erzgebirge Aue einfach total im Herzen liegt. Und wenn ihr da mit uns in Kontakt treten wollt, dann nur zu. Ich freue mich auch und ich denke, da kann ich auch jetzt für den Thomas sprechen und halt auch für den Martin sprechen. Kommt auf uns zu, interagiert mit uns, kommentiert und schreibt uns. Das macht richtig viel Spaß.
Das stimmt.
Absolut.
Ja, dann schließen wir die Folge. Einige Themen waren es ja. Sollten wir uns überlegen, Martin und Tobias, ob wir noch beim nächsten Mal vielleicht irgendwie etwas auf Spanisch aufnehmen oder Italienisch oder Französisch für Enzo, damit er überzeugt wird, zu unserem Verein zu kommen. Vielleicht hört er auch diesen Podcast, sodass wir eigentlich nur sagen können, Enzo, come to us. Kann jemand Französisch oder Spanisch?
Jeder noch, Ich kann Englisch und Russisch ein bisschen und ein bisschen Schwedisch.
Ja, wir, also keine Ahnung, es wird jetzt doch ankommen, ob man jetzt sie oder du sagt, ja.
Ja, ich sag du.
Wir Aue, ja, komm nach Aue, so.
Wir Aue, Enzo, wir Aue. In diesem Sinne, bleibt gesund, freut euch auf die nächste Folge, wir hören uns. Macht's gut, ciao, ciao.
Au revoir.
Ciao, ciao.
À la prochaine fois.